Den einen kam es viel zu spät, den anderen ist es nach wie vor nicht geheuer. Das Ja zur Lieferung von Leopard 2 Panzern durch Bundeskanzler Scholz. Lange brauchte Olaf Scholz für diese Entscheidung. Richtig so sagen die einen. Die anderen warnen indes vor den möglichen Folgen, nämlich dass die Entscheidung den Westen zur Kriegspartei machen könnte. Und kaum ist die Kampfpanzerdebatte beendet, geht es um den nächsten Waffentyp, Kampfflugzeuge. Wohin also führt uns die Panzerentscheidung von Olaf Scholz? Darf oder muss es auch im Ziel, einen militärischen Sieg Russlands zu verhindern, rote Linien für das Handeln des Westens geben? Darüber wollen wir heute reden und ich begrüße Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns Jürgen Hart, den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Michael Müller, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses von der SPD-Bundestagsfraktion. Ebenfalls herzlich willkommen an Sie. Danke. Herr Müller, Kanzler Scholz hat die Lieferung von Leopard 2 Panzern an die Ukraine von Deutschland freigegeben, aber auch für andere Länder freigegeben. Sind Sie erleichtert, dass die Entscheidung jetzt so gefallen ist?
Es ist nachvollziehbar, jetzt, wenn man sich den Kriegsverlauf anguckt und die Debatten, die es ja intern offensichtlich auch zwischen den Verbündeten gegeben hat in den letzten Wochen. Es ist eine nachvollziehbare Entscheidung, die der Ukraine mit Sicherheit auch eine erhebliche Hilfe jetzt ist, wenn die Panzer geliefert werden. Aber wichtig war natürlich, und insofern muss man auch akzeptieren, dass das ein bisschen dauert, dass es wirklich eine Verständigung gibt. Und nachdem nun USA und Deutschland gesagt haben, wir wollen diesen Weg gehen, waren ja schnell dann auch Spanien, Kanada, Niederlande, andere bereit. Also insofern, ja, jetzt eine Entscheidung, die getroffen werden musste, so oder so zu diesem Zeitpunkt. Aber mit diesem Weg, den Scholz jetzt auch freigemacht hat, zusammen mit Biden, ist das doch, denke ich, eine große Unterstützung.
Es hat massiven Druck gegeben von Seiten des Auslands, aber auch von Seiten der Union. Auch von Seiten der Medien, sagt der eine oder andere. Wie haben Sie diesen Druck empfunden?
Ja, natürlich ist das so. Wir haben das ja alle gespürt in den letzten Wochen. Natürlich eine große Erwartungshaltung, ja erstmal auch von der Ukraine ja ausgedrückt und nachvollziehbar. Die Menschen dort kämpfen um ihr Land. Sie kämpfen ums Überleben und wollen die bestmögliche Unterstützung. Und das ist natürlich schon auch ein erheblicher Druck, auch wenn man die Bilder sieht, die eher so bedrückend sind aus der Ukraine. Aber natürlich haben viele auch gesagt, wir wollen möglichst schnell, möglichst alles liefern. Ich bin sehr froh und ich glaube, wie viele andere auch, dass es aber nach wie vor gar nicht in Frage steht, dass wir helfen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem wir immer diesen Abwägungsprozess haben. Wann machen wir was? Mit wem? Wie können wir gut unterstützen, ohne dass diese Situation noch weiter eskaliert oder sogar die NATO-Kriegspartei wird? Das müssen wir vermeiden. Und insofern finde ich es richtig, trotz dieser angespannten Lage sich auch die Zeit zu nehmen, um mögliche Konsequenzen intensiv zu beraten. Das ist hier keine Spielerei. Es geht um einen Krieg vor unserer Haustür. Und da muss es erlaubt sein, sich auch diese Zeit zu nehmen.
Mhm. Herr Hart, die Union, aber auch Sie selbst haben sich sehr früh und auch vehement durchaus für die Lieferung von Leopard 2 Panzern ausgesprochen. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt?
Wir fühlen uns bestätigt. Ich glaube, man könnte jetzt noch viel zu der Genesis sagen. Also wenn der französische Staatspräsident noch Sonntag vor 8 Tagen, das war ja 36 Stunden vor der Entscheidung, 24 Stunden vor der Entscheidung des Bundeskanzlers. Wir werden nicht nur an dem gemessen, was wir machen, sondern auch an dem, was wir nicht machen. Habe ich das eine klare Adresse des französischen Staatspräsidenten an den deutschen Bundeskanzler gesehen, sich jetzt zu bewegen. Es ist gut, dass es jetzt geschehen ist. Ich sage nur, es wäre wahrscheinlich auch aus Sicht von Scholz die bessere Idee gewesen, vielleicht im Sommer zu sagen, wir modernisieren Panzer, wir bilden ukrainische Streitkräfte aus und dann entscheiden wir situationsabhängig, ob wir sie liefern oder nicht. Das wäre vielleicht ein Mittelweg gewesen, ein goldener Weg gewesen, der auch als klare Botschaft an Moskau dargestanden hätte, dass man gesagt hätte, wir bereiten uns vor, wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen. Du, Putin, hast es in der Hand mit der Art und Weise, wie du jetzt weiter militärisch gegen die Ukraine vorgehst, ob wir das für notwendig erachten oder nicht. Denn meine große Sorge ist, dass wenn wir einmal die Geschichte dieses Überfalls Russlands auf die Ukraine schreiben, dass wir möglicherweise sagen, die letzten 3 Monate hat Putin besser genutzt als der Westen. Schrägstrich die Ukraine, weil nämlich Putin doch tatsächlich über 100.000 von seinen Rekruten jetzt einigermaßen vernünftig ausgebildet hat. Er hat Material aus verschiedenen Militärbezirken zusammengezogen, hat das große Manöver mit Weißrussland, mit Belarus gemacht. Er ist besser vorbereitet und eine dritte Offensive droht. Und wenn das tatsächlich uns an einen Punkt bringt, dass Kiew, dass die Ukraine in ihrer Existenz gefährdet ist, dann kriegen wir noch ganz andere Diskussionen. Das hätten wir vielleicht vermeiden können, wenn wir bereits im Herbst oder jetzt im Winter die Panzer in die Ukraine hätten liefern können.
Ich nehme mal das Wort von Herrn Müller auf. Hier geht es ja um Krieg. Ist es nicht auch richtig, dass da lange abgewogen wird, dass lange überlegt wird, was die richtigen Schritte sind?
Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie einen Krieg vom Zaun brechen, sondern die Frage, wie reagieren wir auf diese kriegerische Aktion? Und wir haben es 8 Jahre lang diplomatisch versucht. Ja? Die Bundeskanzlerin, der französische Staatspräsident, Normandie-Format, Minsk I, Minsk II. Diese ganzen Gespräche haben zu nichts geführt. Im Gegenteil, Russland hat sich vorbereitet auf den Überfall der Ukraine und hat ihn dann ab 24. Februar letzten Jahres auch vollzogen. Und wir haben ein vitales Interesse daran, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Ich sage, wenn es nicht gelingt, der Ukraine nicht gelingt, Putin zu stoppen, dann werden wir früher oder später mit der Frage Moldau, Georgien, vielleicht auch mit der Frage Baltikum, also Korridor nach Kaliningrad, betroffen werden.
Sie sagen auch, Ukraine gewinnt. Sie sagen nicht, Russland darf nicht gewinnen, sondern die Ukraine muss gewinnen.
Ich glaube, dass wir Putin an einen Punkt bringen müssen, wo er für sich selbst feststellt, dass die Fortführung des Kampfes für ihn gefährlicher ist, als in tatsächliche ernsthafte Verhandlungen einzutreten. An dem Punkt sind wir noch lange nicht. Und dieser Punkt hängt entscheidend davon ab, wie schwierig die Ukraine, Putin, diese Militäroperation, wie er sagt, diesen Krieg gegen die Ukraine macht. Und deswegen glaube ich, das muss als oberstes Ziel dort stehen. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Wir müssen Putin in eine Verhandlungsposition zwingen. Und dann haben wir eine Möglichkeit, einen Frieden, einen dauerhaften, nachhaltigen Frieden hinzubekommen.
Kommen wir noch mal zu dem, was viele die Zögerlichkeit des Kanzlers oder von Scholzing, ist ja inzwischen auch die Rede, bezeichnet haben. Viele sagen auch, dadurch ist durchaus Schaden auch bei den Bündnispartnern entstanden. Sehen Sie das auch so?
Nein, das glaube ich nicht, weil ja alle anderen auch in diesem Abwägungsprozess sind. Und es ist richtig, Macron äußert sich genauso wie andere Staatschefs. Aber ich empfinde das mitunter auch als Selbstkritik. Denn Deutschland macht viel mehr als Frankreich. Ich glaube, Frankreich war jetzt in der Situation, wo sie auch handeln mussten, aufgrund der Debatte, die es auch in Frankreich gibt. Also insofern, glaube ich, akzeptiert jeder der Bündnispartner, dass das keine einfachen Entscheidungen sind, dass man die eigene Bevölkerung mitnehmen muss auf diesen Weg, dass man diese Abstimmungsprozesse zwischen den internationalen Partnern braucht, dass viel von den Amerikanern abhängt, die sich relativ wenig vorschreiben lassen, um es mal vorsichtig zu sagen, sondern sehr selbst
tun.
Und sehr selbstbewusst entscheiden, was sie für richtig und falsch halten. Und insofern, das geht nicht von heute auf morgen. Das weiß man. Hinter den Kulissen finden alle Gespräche statt. Und da, finde ich, müssen wir auch, so schwer es mitunter auch für uns Bundestagsabgeordnete ist, weil wir natürlich auch erwarten, dass die Regierung uns ihr Handeln erklärt und auch detailliert informiert. Aber selbst wir müssen akzeptieren, dass es Gespräche gibt, die man nicht in die Öffentlichkeit tragen kann in so einer Krisensituation. Und insofern ist da nach wie vor, glaube ich, ist ganz klar, dass es hier wirklich ein besonnenes, abwägendes Verhalten gibt des Bundeskanzlers und kein ängstliches oder zögerndes.
Sie haben die Franzosen wollen Sie direkt auf
antworten? Ja, also wenn man die Ereignisse der letzten Tage Revue passieren lässt, also wir haben in der Woche vor dem 60 Jahre Élysée-Feierlichkeiten und vor Rammstein die Diskussion gehabt, dass Staats- und Regierungschefs anderer europäischer NATO-Länder offen gesagt haben, offen Kritik geübt haben. Die Polen haben angekündigt, wenn wir die Genehmigung nicht bekommen.
Auch aus innenpolitischen Gründen. In
Polen. Ja, aber, das wissen Sie auch. Aber Finnland und so fort, baltischen Staaten. Also ich sag mal so, man hätte eine wirklich überzeugende Geschichte daraus machen können, wenn man sich in Rammstein als Bundeskanzler hingestellt hätte und gesagt, wir sind die wichtigste NATO-Militärkraft hier in Europa mit der besten Ausstattung. Nach wie vor ist das so. Wir gehen jetzt voran. Oder man hätte spätestens am Sonntag ein gemeinsames Signal des französischen Staatspräsidenten, des deutschen Bundeskanzlers. Da waren wir ja insgesamt 250 Abgeordnete aus beiden Parlamenten zusammen. Das wären schöne Dinge gewesen. Und da man das nicht genutzt hat, ist für mich eigentlich schon klar, dass der Bundeskanzler am Montag dann doch noch eher gedrängt die Entscheidung getroffen hat. Aber ich möchte sie nicht kritisieren. Ich finde es richtig, dass sie jetzt getroffen ist. Und ich setze alles daran, dass es jetzt möglichst schnell umgesetzt wird.
Herr Müller, ich würde gerne, Sie haben es ja erwähnt, ein Stück weit auf das transatlantische Bündnis eingehen. Die Amerikaner fühlen sich durchaus an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit auch bedrängt, selber Panzer zu liefern. Viele sagen, dass es militärisch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, den Abrams zu liefern. Die Amerikaner machen es jetzt doch, sogar im relativ großen Umfang. Hat das Bündnis, das transatlantische Bündnis Deutschland-USA, hat das gelitten dadurch?
Nein, das denke ich nicht. Aber es muss erlaubt sein, gerade in einer Partnerschaft auch einen Konflikt auszutragen, wenn er da ist, oder auch unterschiedliche Positionen. Und wir führen die Debatte darum, dass wir der Ukraine helfen müssen, ihre Souveränität, ihre Entscheidungskompetenz zurückzugewinnen und sich zu erhalten gegen Russland. Und ich finde, man darf doch nicht außer Acht lassen, dass es auch um unsere Souveränität geht. Auch Deutschland hat das Recht zu entscheiden, wann machen wir was. Gerade weil wir eine so große Nation hier sind in der Mitte Europas. Und es muss erlaubt sein, dass wir unsere Interessen auch den Amerikanern gegenüber vertreten. Und ein Interesse des Bundeskanzlers ist es, dass wir uns in diesem Bündnis nicht auseinanderdividieren lassen. Es war eine Stärke, auch die CDU/CSU hat es immer betont, dass Putin es nicht an einem einzigen Tag geschafft hat, dieses Bündnis auseinanderzutreiben. Weder in der Energiefrage, noch in der militärischen, noch, wo wir uns auch einig sind, in der humanitären Unterstützung. An keinem einzigen Tag ist dieses Bündnis gesprengt worden. Und der Kanzler arbeitet daran, dass diese Koalition zusammenbleibt, vielleicht sogar noch enger zusammenrückt. Und da ist es wichtig, dass die Amerikaner an Bord bleiben. Das ist ein Interesse auch Deutschlands. Und es muss erlaubt sein, dieses eigene Interesse auch hart zu formulieren.
Ist es so? Hat der Bundeskanzler das Bündnis eher zusammengeschweißt oder hat er es doch belastet?
Also ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir diese Signale der Geschlossenheit auch bei der Frage Panzerlieferungen früher gesendet hätten. Ich sehe ein anderes großes Problem auf uns zukommen. Ich erinnere mich an die richtigen Worte des Bundeskanzlers, der am 27. Februar vor dem Deutschen Bundestag gesagt hat, 2% für Verteidigung ab sofort. Und wenn wir den Haushalt des Jahres 22 angucken und auch die Haushaltsplanung 23 folgende, stellen wir fest, dass wir nicht einmal die 1,5% Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt erreichen werden, die wir ja in 21 und in 20 im Übrigen gemeinsam mit der SPD erreicht hatten. Und da sehe ich gerade jetzt im Blick auf die innenpolitische Debatte in Amerika ein Riesenproblem, weil das war ja immer ein zentraler Vorwurf der Republikaner, aber auch von Teilen der Demokraten, ihr tut zu wenig für eure eigene Verteidigung. Jetzt sagt der deutsche Bundeskanzler, macht eine solche Ansage, die Außenministerin letztlich nebenbei gesagt auf NATO-Gipfeln auch zu Recht dafür feiern. Ich glaube, der Bundeskanzler auch bei seinen Besuchen im NATO-Ausland. Und dann stellt man am Ende des Jahres 2022 fest, wenn wir jetzt den Strich ziehen, ich habe die exakte Zahl noch nicht, aber ich glaube, keiner bestreitet, dass wir unter 1,5 liegen werden. Und das ist einfach Wasser auf die Mühlen der Trump-Leute. Ja, die, und es macht den beiden das wirklich schwierig, diese Allianz, Verteidigungsallianz weiter zu stärken und zu unterstützen. Wenn er sich jetzt in den nächsten Monaten im Präsidentschaftsvorwahlkampf, sind wir ja ab dieses Jahr bereits, damit auseinandersetzen muss. Und da muss ich wirklich sagen, das ist vielleicht der schwerste Fehler. Ja, also vielleicht hat man auch das überschätzt, dass der Kanzler selbst sich und Deutschland überschätzt hat am 27. Februar, so nach dem Motto 2% ab sofort. Aber er hat es gesagt und es wird nicht eingehalten. Und das ist eigentlich für Deutschland schon eher die Ausnahme, dass der Bundeskanzler was sagt. Und das kann dann hinterher nicht gehalten werden.
Also Sie sehen jetzt eigentlich weniger das wirklich das belastete Bündnis, sondern Sie sehen es vor allen Dingen im Blick auf die Zukunft, dass Deutschland seine Pflichten nicht erfüllt gegenüber
also,
der NATO.
Transatlantisch ganz klar. Ich bin sicher, dass wir das aufs Brot geschmiert bekommen, was wir an konkreten Verteidigungszahlen jetzt vorweisen und auch wie die Haushaltsentwicklung vorgesehen ist. Die Amerikaner gucken immer auf diese mittelfristige Finanzplanung. Das ist kein Gesetz, ja. Ich habe gesagt, dann schreibt doch bitte schön andere Zahlen da rein, ja. Wir haben es ja auch immer das Problem gehabt, dass die mittelfristige Finanzplanung niedriger Zahlen vorsah, als dann hinterher tatsächlich realisiert wurden. Aber wer in Amerika weiß, das weiß auch im Kongress niemand, dass das Planzahlen sind, die als Orientierung gelten. Und wir geben definitiv zu wenig für die Bundeswehr aus, auch in 22 und ich fürchte wahrscheinlich auch in 23.
Würden Sie auch sagen, dass das das Bündnis belasten kann, eben in Zukunft, gerade nicht unbedingt jetzt, aber dann eben im Hinblick darauf?
Das mag sein, dass die Zahl eine Rolle spielt und thematisiert wird, mag sein, aber ich, also Auch im Weißen Haus, im Pentagon sitzen ja Profis, die sehen, was alles passiert. Die sehen, was innerhalb von 11 Monaten in Deutschland passiert ist. Wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet. Wir haben die 100 Milliarden Sondervermögen. Es gibt das Wort des Kanzlers, ob dieses oder nächstes Jahr umgesetzt. Wir werden kontinuierlich die Rüstungsausgaben, die Militärausgaben steigern. Und im Übrigen, glaube ich, die Kunst besteht wahrscheinlich auch im Sinne der Bundeswehr, wird die Kunst darin bestehen, es wirklich kontinuierlich über einen langen Zeitraum zu organisieren. Eine einmalige Summe, das wissen alle Politiker, geht relativ schnell. Da kann man immer Investitionen schnell beschließen. Aber über viele Haushalte, möglicherweise über viele Regierungen und Koalitionen, das zu verstetigen für die Bundeswehr, das wird die Kunst sein. Aber insofern, glaube ich, können die Amerikaner das sehr gut einordnen. Und noch einmal, das ist wahrscheinlich auch ein Riesenglück, dass wir Joe Biden im Weißen Haus im Moment haben und keinen anderen Präsidenten, der eine Nähe auch zu Europa hat, der diese Situation versteht. Und insofern gehe ich nicht von einer jetzt belasteten Situation aus, dass so etwas politisch auch genutzt wird von den einen wie den anderen. Wie viel, wann Deutschland liefert, das mag sein, aber das ist keine nachhaltige Verstimmung.
Herr Hart, ist, um jetzt wieder in die, Gegenwart, um wieder in die Gegenwart zu kommen, es ging jetzt eben um die Panzer, auch um Spähpanzer, Haubitzen und all diese ganzen Dinge. Die Frage ist, gibt es irgendwann eine rote Linie von Material, was wir liefern, was überschritten werden kann?
Ich halte gar nichts von diesen roten Linien. Mhm. Ich halte etwas davon, dass wir uns die Frage vorlegen, wie können wir der Ukraine zum Sieg verhelfen? Was sind die angemessenen Mittel, was wir verantworten können, es zu tun? Und da ist für mich das Thema Kampfpanzer ganz klar. Bei anderen Fragen bin ich dagegen, dass wir Dinge von vornherein ausschließen. Ja, also im Kreml sitzt einer, der macht einen Haken dran, was er sozusagen alles von der Agenda runterbekommt durch Diskussionen, Kampfflugzeuge ja oder nein. Ich würde das auch als extrem schwierig ansehen, deutsche Kampfflugzeuge den Ukrainern in angemessener Zeit zur Verfügung zu stellen mit der Einsatzfähigkeit. Ich bin nur kleiner Schiffstechnikoffizier an Bord einer Fregatte gewesen. Ich verstehe nichts von Fliegerei, aber es sind schon komplexe Systeme. Nur, dass wir von vornherein immer wieder sagen, also das ist für uns, oder die Presse sagt dann rote Linie, das wird aber dann auch nicht widersprochen. Ich würde sagen, lasst uns einfach mit den Ukrainern besprechen, was notwendig ist. Und dann vereinbaren wir das im Bündnis. Und wir lassen den Mann im Kreml ein bisschen im Unklaren darüber, wie da unsere gemeinsame Strategie an dem Punkt ist. Und schließen jetzt nicht wieder irgendetwas aus, wo wir dann in 6 oder 12 Monaten vielleicht doch wieder feststellen, wie bei den Kampfpanzern, wie bei den Schützenpanzern, die Linie wird dann doch nicht gehalten. Ja, es geht ja nicht darum, dass deutsche Piloten dort fliegen. Wir reden ja über die Bereitstellung von Material. Ist auch nochmal was anderes, darf man nicht durcheinander bringen und verwechseln. Keine roten Linien aufbauen, allein schon aus strategischen Gründen. Wir müssen ein Stück weit für Putin unwägbar und unkalkulierbar bleiben, weil wir sind die Stärksten, was Verteidigungsfähigkeit angeht, die NATO. Wir sind die Stärksten. Und er muss damit leben, dass man sich uns besser zum Partner macht, so wie das ja unser Plan mal gewesen ist, und nicht zum Gegner.
Kann es sein, dass wir irgendwann tatsächlich darüber sprechen, dass Kampfflugzeuge geliefert werden?
Ich hoffe nicht. Und das ist auch das, was vielen ja Sorge macht. Wenn man sich auch da anguckt, wie die letzten Monate gelaufen sind. Wir haben angefangen mit Munition und Gewehren, mit technischer Infrastruktur. Es ging weiter über Haubitzen, Helme. Ja, gut, so hat es angefangen.
Ja,
stimmt.
So hat es angefangen.
So hat's angefangen. Und jetzt sind wir über Schritt für Schritt Flugabwehrsysteme, Marder, Gepard, beim Leopard gelandet. Und das besorgt viele Menschen, ob es wirklich immer weitergeht in diesem Sinne bis hin zu Flugzeugen oder sogar Truppen. Und es gab schon mal einen Punkt, wo wir uns einig waren, dass wir den Weg nicht mitgehen wollen, obwohl oft gesagt wird, wir müssen alles liefern, was die Ukraine will. Gab es einen Punkt, wo wir gesagt haben, da haben wir auch ein Interesse und sagen nein. Das waren die Flugabwehrzonen, diese, da wäre es ja schon um Flugzeuge gegangen. Und wir waren uns in Deutschland und international einig, auch mit den USA, das machen wir nicht.
Das wäre aber der Schutz durch uns gewesen. Ja, also es ist nochmal eine andere Kategorie. Es ist, geht in die Richtung, aber es ist nochmal eine andere Kategorie.
Aber ich will es als Beispiel nennen, dass wir natürlich schon auch einen Punkt hatten, wo wir abgewogen haben und haben gesagt, das würde mit Sicherheit auch der Ukraine helfen. Aber wir wollen es nicht, weil wir glauben, das geht zu weit und das wäre eine Eskalation, die wir nicht verantworten wollen. Und das habe ich eben schon mal versucht auszudrücken. Es darf nicht in Frage stehen, dass wir weiter die Ukraine unterstützen. Sie müssen sich behaupten können gegen Putin. Und es muss erlaubt sein, dass wir auch unsere Interessen formulieren.
Aber Herr Müller, das ist ja genau der Punkt. Was machen wir eigentlich, wenn zum Beispiel im März die Russen so weit kommen, dass der Fall von Kiew unmittelbar bevorsteht? Also die Absetzung der Regierung, die Tötung Selenskys und seiner Regierung, die Besetzung von Kiew und damit einhergehend eines weiten Teils des Landes. Ich würde gerne diesen Punkt vermeiden, dass wir an den kommen. Wir haben es in den letzten Monaten hinbekommen, dadurch, dass die Ukraine eben auch mit westlichen Waffen, mit unseren Panzerhaubitzen, mit Flugabwehrraketen in der Lage war, die Russen so weit auf Distanz zu halten. Deswegen sage ich, möglicherweise hätten wir mit einer schnelleren Lieferung von Kampfpanzern, zum Beispiel im Herbst, das einzuleiten und nicht erst jetzt, eine Situation verhindert, die jetzt möglicherweise droht, von der ich nicht hoffte, dass sie eintritt, aber wo wir dann möglicherweise gezwungen wären, noch über ganz andere Dinge zu diskutieren. Denn den Fall Kiews und damit den Fall der gesamten Ukraine in russische Hände.
Aber ich frage zurück, heißt das für Sie, Sie würden dann auch Truppen liefern?
Ich glaube, dass wir zumindest, was die Frage des Schutzes des Luftraums, die Frage, die wir vor einem Jahr diskutiert haben, neu diskutieren werden in dem Augenblick, wo es droht, dass die Ukraine fällt, weil es ja Putin gar nicht um die Ukraine geht.
Das haben die Franzosen und die Amerikaner auch schon angedeutet, aber die Frage, die sich dann stellt, ist
bisher haben wir es vermieden, dass wir überhaupt, also es war bisher nicht nötig, in Anführungsstrichen, also es gab andere geeignete bodengestützte Systeme, das zu verhindern. Deswegen finde ich, müssen wir zum Beispiel noch energischer auch diese Systeme liefern.
Ja. Aber genau deswegen bin ich ja auch dafür, zu unterstützen, zu helfen, auch diese Waffensysteme zu liefern. Nur, ich glaube, Sie haben auch dafür Verständnis, dass das vielen Menschen richtig Sorge bereitet, wie die Entwicklung der 11 Monate waren und dass sie wirklich Angst davor haben, dass dieser Krieg doch an uns auch heranrückt. Das ist eine berechtigte Sorge.
Aber er ist ja, also mit Verlaub, die Verantwortung dafür trägt ja Putin. Wir haben bis zum Sommer vorletzten Jahres, bis 2021, immer das im Grunde ausgeschlossen, dass Putin eine radikale militärische Lösung dieses Konfliktes sucht. Wir haben dann erlebt, Truppenansammlungen. Wir haben auch deswegen übrigens gesagt, wir rüsten die Ukraine nicht auf. Die Diskussion, 5, 6 Jahre alt, Münchner Sicherheitskonferenz, amerikanische Senatoren, lasst uns die Ukraine aufrüsten, um den Preis für Putin in die Höhe zu treiben. Da haben wir gesagt, ich auch als Transatlantikkoordinator, Steinmeier als Außenminister. Merkel als Kanzlerin. Also wir Deutschen, übrigens der amerikanische Präsident Obama auch. Die militärische Eskalationsdominanz liegt bei Russland und deswegen würden wir, wenn wir die Ukraine aufrüsten, sozusagen nur eine Rüstungsspirale einleiten, die am Ende Putin gewinnt. Er hat in 2021 im Sommer massiv aufgerüstet, massiv Truppen zusammengezogen, ohne dass es irgendeine Provokation weder der Ukraine noch des Westens noch sonst etwas gegeben hat. Ja, wir haben weiter auf Minsk-2-Basis verhandelt, die Sanktionsregime waren vergleichsweise moderat, waren auch nicht verändert, also nicht verschärft oder so. Die Aggression ist ganz klar bei Putin zu verorten. Und das haben wir bitter lernen müssen.
Ich würde trotzdem gerne noch mal nachhaken, was Herr Müller gesagt hat, dass die Menschen Sorge haben. In Umfragen ist es so, dass es quasi halbe-halbe ist. Dass die einen sagen, auf jeden Fall müssen wir die Ukraine weiterhin unterstützen. Und die anderen dort eher zögerlich sind und sagen, wir haben Sorge auch Kriegspartei zu werden. Ab wann sind wir Kriegspartei? Wo beginnt das? Wo
also Kriegspartei sind wir in dem Augenblick, wo wir aktiv in Kampfhandlungen eingreifen würden. Das heißt Truppen? Truppen, also Boots on the ground oder im Luftraum. Ja. Der Punkt ist, dass wir völkerrechtlich absolut auf der sicheren Seite sind, weil die Ukraine als souveräner Staat uns ausdrücklich um Hilfe bittet. Also die Frage, ob wir da der Ukraine helfen dürfen oder nicht, die steht gar nicht außer Frage. Theoretisch dürfte man sogar weitergehen, was wir aus anderen Gründen aber nicht wollen. Also insofern ist die völkerrechtliche Frage an dem Punkt klar. Und 100% der Menschen in Deutschland haben Sorge. Ich weiß nicht, Herr Müller wird auch morgens, wenn er unter der Dusche steht, als erstes mal darüber nachdenken, wie werden die nächsten Tage in der Ukraine. Also so geht es mir, so geht es vermutlich dem Außenminister, der Außenministerin, dem Bundeskanzler, jedem Kollegen und den vielen Bürgern. Es gibt eine Gruppe von Menschen in Deutschland, die glauben, gebt dem Putin, was er will und dann habt ihr Ruhe. Also dann wird er Ruhe geben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es ihm gar nicht darum geht, irgendetwas zu bekommen und zu halten, sondern dass das für ihn allenfalls ein Sprungbrett wäre. Deswegen wäre den Anfängen. Deswegen kann ich den Menschen, die das so glauben, nur sagen, das ist ein zu großes Risiko, wenn wir uns darauf verlassen. Und die anderen sind gespalten in der Frage, was ist das bessere Instrument, die Aggression einzuhegen, ja? Zurückhaltung zu üben, keine Panzer zu liefern oder aber die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich wehrhaft zu zeigen und die jetzt auch die dritte Invasionswelle zurückzuwerfen. Ich bin klar der Meinung, die Erfahrung der letzten Monate und die Einschätzung Putins, meine Einschätzung Putins, die zweite Option ist die bessere.
Wie gefährlich ist es denn, Herr Müller, dass Putin mitunter damit spielt, uns auch als Kriegspartei zu bezeichnen?
Wenn wir uns einig sind, dass diesem Mann alles zuzutrauen ist, und Herr Hart hat völlig zutreffend beschrieben, wie er eskaliert hat. Er ist verantwortlich für diesen Krieg. Wenn diesem Mann alles zuzutrauen ist, dann muss ich das ernst nehmen, dass der auch Schritte weitergehen würde. Davon darf man sich aber nicht einschüchtern lassen, sondern man muss gegenhalten. Das sehe ich auch so. Es gibt einen Punkt nur, wo wir wahrscheinlich dann eine andere Konsequenz ziehen, weil ich eben auch sage, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ganz selbstverständlich in eine Eskalationsspirale reinrutschen, die wir nicht mehr rechtzeitig auch stoppen können, wenn es nötig ist oder geboten ist. Und ich sehe das schon auch bei uns im Bundestag. Das Wort Marder war ja noch gar nicht ausgesprochen, geschweige denn, dass sie angekommen sind in der Ukraine. Und wir haben über den Gepard gesprochen. Jetzt passiert genau das Gleiche. Jetzt ist, über den Leopard gesprochen. Auch das wird ja, geschweige denn wieder von den Amerikanern, die wahrscheinlich noch Monate brauchen für ihre Panzerlieferung, wird schon, obwohl wir noch gar nicht wissen, wie diese Systeme helfen. Und alle Experten, ich bin kein Waffenexperte, alle Experten sagen, sie werden massiv helfen, werden die Ukraine massiv in eine Position bringen, mit der sie viel besser umgehen kann und den Russen ernsthafte Probleme bereiten kann. Das ist noch gar nicht passiert. Und wir reden über Flugzeuge oder sogar schon über Truppen. Und das
es war ja schon auch Selenskyj, der es dann sofort ins Gespräch gebracht hat.
Ja, aber es wird ja aufgenommen, die Debatte. Auch wir sprechen ja darüber. So, und das ist etwas, was mich sehr beunruhigt, dass wir möglicherweise ganz selbstverständlich diese Schraube immer weiter drehen, ohne überhaupt zu beobachten, was passiert jetzt eigentlich mit den Dingen, die wir zugesagt haben. Kommen wir in eine Situation, die hoffentlich Putin so unter Druck setzt, dass er eben doch sagt, wir müssen miteinander reden. Das ist ja eigentlich unser Ziel, ihn so unter Druck setzen, dass er redet.
Also dass Ziel die Ukraine der Lieferung akzeptiert, jetzt lohnt es sich zu reden.
Kampfpanzerlieferungen zu haben, um letztendlich in Verhandlungen zu kommen. Das bringt uns ja zu der Frage, sind diese Lieferungen letztendlich auch ein Abschreckungssignal an Putin, wo er sagt, okay, jetzt ist ein Punkt, wo ich tatsächlich an den Verhandlungstisch gehe. Rechnen Sie damit?
Wir haben im Augenblick eine Situation in der Ukraine, das schätze ich so ein, ohne dass ich Militärexperte bin, aber wenn man mit Experten spricht, gerade letzte Woche haben wir das hier wieder getan, andere Fraktionen tun das auch. Es gibt im Augenblick die Gefahr, dass das Kriegsglück sich doch gegen die Ukraine wenden könnte, weil Putin die letzten drei Monate besser genutzt hat als wir, will ich jetzt mal sagen, weil ich die Ukraine jetzt nicht dafür verantwortlich mache, dass sie zu wenig Munition hat, dass sie zu wenig Panzer hat. Die können das ja nicht selbst erzeugen. Und das ist genau der Punkt, weshalb wir als CDU-CSU-Fraktion, wir haben im Übrigen Ende April diesen gemeinsamen Beschluss des Deutschen Bundestages gefasst, schwere Waffen, Panzerhaubitze, Gepard sind eindeutig schwere Waffen, aber Leos wären es eben auch gewesen. Und Leos war halt doch ein dringender Wunsch. Ich habe im Sommer mit dem Schmihal, das ist der Premierminister der Ukraine, der ist im Sommer mindestens zweimal da gewesen, hat wahrscheinlich auch mit Ihnen gesprochen. Da war eben der Wunsch nach Leopardpanzern. Und wenn wir damals diesen Weg gegangen wären, gesagt hätten, wir bereiten uns darauf vor, dass wir sie liefern können, für den Fall, dass sich nicht militärisch die Situation entspannt, das Angebot, die Karte kann Putin ja jederzeit ziehen. Wenn Putin morgen früh sagt, ich höre auf zu kämpfen, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine morgen früh sagt, wir hören auf zu kämpfen, ist die Ukraine zu Ende. Das ist leider die Wahrheit dieses Konfliktes, dieses Krieges. Und insofern hätte man das, glaube ich, deutlicher als Signal verwenden können. Und vor allem, jetzt brauchen wir vermutlich 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate, bis die Kampfpanzer zum Einsatz kommen. Und wir wissen nicht, was bis dahin alles geschieht.
Würden Sie sagen, dass Panzer, Sie haben ja gesagt, man muss ja eigentlich erst mal abwarten, vielleicht es tatsächlich bewirken können, dass man an den Verhandlungstisch kommt? Oder gehen Sie eher von einer Eskalationsspirale aus, wie Sie auch beschrieben haben?
Also jetzt ist ja erst mal die Entscheidung getroffen und ich finde auch, jetzt muss es schnell gehen. Das sage ich auch. Also da gibt es jetzt, wenn eine Entscheidung fällt, dann muss man sie auch umsetzen. Da gibt es jetzt keine Zeit für Trödelei. Und wir haben ja offensichtlich auch Bestände, die wir liefern können, alle anderen in ähnlichen Größenordnungen. Das ist zusammengerechnet aller Partner dann doch schon ganz beachtlich, was da in der Ukraine ankommen kann und was dann auch helfen kann, Also insofern, diese Entscheidung ist jetzt zu tragen und umzusetzen. Aber ich plädiere einfach immer weiter dafür, sich vor jedem nächsten möglichen nächsten Schritt immer wieder diese Zeit zu nehmen und auch das Recht in Anspruch zu nehmen, zu sagen, welchen Weg man gehen will und welchen nicht. Und es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um Flugzeuge. Herr Melnyk spricht schon wieder von U-Booten und innenpolitische Themen in manchen Ländern spielen eine Rolle, weshalb sie schneller sein wollen als andere. Aber der Wert, man darf es nicht aus den Augen verlieren, der Wert dieser Koalition besteht eben darin, dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen. Und dafür stehen Macron, Biden, Scholz. Und das müssen wir uns erhalten, gar keine Frage.
Ja, in welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang auch die Abhängigkeit Deutschlands vom amerikanischen bzw. auch vom französischen Atomschirm? Die Tatsache, dass Deutschland bei aller Führungsrolle allein gar nicht verteidigungsfähig ist, spielt das eine Rolle?
Also Deutschland hat ja seine gesamte Landesverteidigung seit Mitgliedschaft der NATO in der Koalition angelegt. Es gibt nur einen einzigen Staat, und der liegt nicht in Europa innerhalb der NATO, der theoretisch in der Lage wäre, sich konventionell völlig autark selbst zu verteidigen. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Selbst die Atommächte Frankreich und Großbritannien können ihre territoriale, konventionelle Verteidigung nicht ohne NATO-Unterstützung organisieren. Im Übrigen finde ich es gut, darüber werden wir in den nächsten Monaten sicherlich auch intensiv diskutieren müssen, wenn deutsche Panzer auch außerhalb Deutschlands in andere NATO-Staaten eingesetzt sind, weil man dann damit, so wie wir das ja im Litauen zum Beispiel tun, weil man damit eben auch einfach guckt, wo ist die effizienteste Möglichkeit. Ja, also Deutschland wird am besten geschützt, wenn Polen so wehrhaft ist, dass sie einem konventionellen Angriff widerstehen können oder das Baltikum. Also insofern stellt sich die Frage, können wir uns selbst verteidigen, stellt sich im NATO-Bündnis nicht. Aber in einem Bündnis wie der NATO ist eben 1 plus 1 mehr als 2. Ja? Das ist ja genau dieser Punkt, dass man ein Niveau an konventioneller und am Ende auch atomare Abschreckung erreicht, über das keiner hinwegsehen kann, über das sich keiner hinwegsetzen kann. Und den Zustand müssen wir erhalten. Und da wird von uns Deutschen mehr verlangt, als wir das bisher leisten. Das ist seit 2014 so eine Forderung an uns. Ich habe selbst die Koalitionsgespräche damals 2018 mitgeführt, wo wir dann gesagt haben, wir gucken mal, dass wir bis 2021 auf 1,5% BIP bekommen, von 1,1 hoch auf 1,5% Anteil Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Das haben wir 2021 auch erreicht. Auf dem Weg müssten wir vorangehen. Ich finde es gut, dass wir jetzt die Regierungsentscheidung haben für die Nachbeschaffung für Tornado, dass wir die Regierungsentscheidung haben, bewaffnungsfähige Drohnen. Das war leider in der letzten Koalition nicht möglich. Sei es drum, es gab damals eben auch keinen Angriff Russlands gegen die Ukraine, muss man auch sagen. Die Welt hat sich geändert. Die Zeitenwende hat der SPD an diesem Punkt, glaube ich, auch. Also es hat eine grundlegende Umdenken und grundlegende andere Entscheidungen, zumindest bei der SPD, bei den Grünen, bei der FDP, glaube ich, die waren auch vorher schon für bewaffnungsfähige Drohnen. Mhm.
Herr Müller, es wird in diesem Jahr eine der größten NATO-Luftstreitkräfteübungen nach Ende des Kalten Weltkriegs geben. Das wird nicht zuletzt auch über Deutschland passieren. Mit 200 Kampfflugzeugen wird hier eine riesige Übung durchgeführt. Würden Sie sagen, sowas ist eine große Provokation auch für Putin? Oder zeigt diese Übung einfach nur den Bündnisschutz auch für Deutschland und dass das Bündnis funktioniert?
Die Welt hat sich verändert. Ich bedauere das, dass wir manche Diskussionen der 80er Jahre leider wiederführen. Aber sie hat sich verändert durch die Aggression Russlands. Und dadurch ist es auch geboten, mit den eigenen Streitkräften und mit dem Bündnis anders umzugehen und anders zusammenzuarbeiten. Das ist so. Und unsere Bundeswehr braucht stärkere Unterstützung. Einerseits auch durch, dass die Gesellschaft sie auch trägt mit ihren Mandaten. Wir reden natürlich jetzt heute auch wieder viel über das Thema Russland-Ukraine, aber unsere Bundeswehr ist an anderen Orten auch engagiert, im Irak, im Sudan, in Mali. Auch da hat sie die Unterstützung des Landes verdient und auch eine entsprechende technische Ausstattung. Das muss sein. Und wir müssen eben auch sehen, dass wir innerhalb des Bündnisses eine andere Rolle spielen. Also insofern, ja, so schwer es mitunter auch mir fällt. Ich war bei den Friedensdemonstrationen dabei. Ich habe mich gefreut, dass wir Rüstungsbegrenzungsbeschlüsse hatten und dass wir abgerüstet haben. Aber wir leben leider in einer anderen Zeit. Und man sieht, bis Japan eine pazifistische Verfassung, es wird darüber diskutiert, wie Japan mit dieser Situation umgeht. Eine andere Bedrohung dort im pazifischen Raum. Aber leider spielt das weltweit doch wieder eine Rolle, dass man die eigenen Werte, die eigene Demokratie und den Frieden verteidigen muss.
Herr Hart, würden Sie sagen, dass der Westen irgendwann, wenn es um Waffenlieferungen geht, diese vielleicht auch daran knüpfen muss, dass man an den Verhandlungstisch geht? So nach dem Motto, gibt es nicht, wenn hier jetzt nicht mal die Verhandlungen tatsächlich aufgenommen werden?
Wir haben ja hier einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, also einen Angriff Russlands auf die Ukraine, wo das Territorium, das legitime Territorium, Russland hat es auch in mehreren Verträgen bestätigt, also nicht nur die Charta von Paris, OSZE, sondern auch zum Beispiel NATO-Russland-Grundakt und sowas, das Abkommen, das Budapester Memorandum, in dem das Verhältnis Ukraine-Russland geregelt wurde. Überall hat Russland die Grenzen der Ukraine anerkannt. Und wir haben gesagt, wenn es so ist, dass ein potenzieller Gegner freiwillig, vertraglich Grenzen anerkennt, dann sind wir wirklich auf einem hohen Niveau von dauerhaften Frieden angelangt. Das war ja unsere Hypothese bis zu diesem Angriff auf die Ukraine 2014, dass wir in Europa eine konventionelle militärische Bedrohung nicht zu fürchten haben, weil es keinen, Klammer auf, inklusive Russland, Klammer zu, keinen gibt, der einen aggressiven Schritt vornimmt. Und die Ukraine muss entscheiden, wann sie meint, Verhandlungen sind angemessen, denn es geht ja nicht um irgendeine Grenzstreitigkeit oder so, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass in der Ukraine jede Menge ukrainische Zivilisten sterben, Dörfer, Industrieanlagen, Infrastruktur zerstört wird, Soldaten natürlich fallen. Die russischen Zivilisten sind davon nicht betroffen. Der Krieg findet statt auf dem Boden, auf dem Staatsgebiet der Ukraine, weil Putin diesen Krieg in die Ukraine hineingetragen hat. Und insofern gibt es meines Erachtens für die Ukraine eine rote Linie, das ist ihr Staatsgebiet. Ich sage, umgekehrt hat Russland natürlich trotz allem Anspruch darauf, sein Staatsgebiet unversehrt zu behalten. Und es muss dann im Rahmen einer Friedenslösung eine Vereinbarung darüber geben, wie verhindert wird, wie dauerhaft gesichert wird, dass so etwas nicht mehr passiert. Stichwort massive konventionelle Abrüstung in der Region und so fort. Da kommen wir wieder dahin zurück, wo wir 90er Jahren ja schon mal gewesen sind.
Würden Sie sagen, Herr Müller, dass der Westen seine Anstrengungen bezüglich Verhandlungen, die dann irgendwann aufgenommen werden sollte, noch mal verstärken muss und darauf drängen muss? Und wie sind eigentlich die Kanäle zu Putin im Moment? Wird da miteinander gesprochen? Gibt es in irgendeiner Form Gesprächskanäle?
Ich finde ja, die Anstrengungen müssen verstärkt werden. Und das Bittere ist, dass so ein Satz ganz schnell diffamiert wird von interessierter Seite, indem einem vorgehalten wird, na, du glaubst doch nicht im Ernst, dass man mit Putin reden kann. Das habe selbst ich inzwischen verstanden, dass man mit Putin nicht reden kann. Ich finde es richtig, dass der Bundeskanzler oder der französische Staatschef nach wie vor dort anrufen und unsere Position vermitteln. Aber offensichtlich weist man da auf Granit. Immer wieder Angebote machen, finde ich aber richtig. Nur die Kunst der Außenpolitik und die Kunst des Außenministeriums oder anderer Außenministerien muss doch darin bestehen, jenseits von Putin Kanäle zu finden. Und es sind manchmal ja kleine Schritte. Natürlich hoffen wir alle auf einen Waffenstillstand mindestens oder vielleicht sogar auf einen Frieden. Aber kleine Schritte, Gefangenenaustausch, Getreideabkommen, das sind Dinge, die ja schon stattgefunden haben. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, ob über die Türkei, über China, über Indien, vielleicht über uns oder die Franzosen, da bin ich gar nicht nah genug dran. Aber es gibt Möglichkeiten, über Gespräche etwas zu erreichen. Und da, finde ich, muss der Schwerpunkt unserer deutschen Außenpolitik liegen, jenseits von Putin zu versuchen, Kanäle zu finden, wo man für die Ukraine etwas erreichen kann.
Und dahinzu kommt, dass es ja doch erfreulich viele Staaten gibt, die auf der Seite von Deutschland und den anderen diesen Angriff klar verurteilt haben. Aber es gibt eben auch wichtige Staaten, die sich enthalten haben bei der Abstimmung. Auf der Seite Russlands abgestimmt haben nur wenige, die kann man, glaube ich, vernachlässigen. Ja, Syrien und so und Nordkorea, glaube ich. Eritrea, aber von denen, die sich enthalten haben. Und da ist Indien, da ist eine große diplomatische Aufgabe.
Afrikanische
Staaten. Die auch nach meinem Eindruck auch als solche erkannt worden ist im Auswärtigen Amt und in der Bundesregierung, dass man gucken muss, dass wir versuchen, die ein Stück weit davon zu überzeugen, dass sie ihre neutrale Haltung aufgeben. Und ich bin selbst Indien-Berichterstatter meiner Fraktion. Ich bin im Mitte August
neutrale
in Indien.
Stellung aufgeben oder können diese Staaten vielleicht dann sogar als Mittler
diese Staaten auftreten? Diese Staaten können dann vielleicht auch mal eine Brücke für Gespräche sein. Ob zu Putin oder zu jemand anderem in Russland, das wissen wir nicht. Aber ich erlebe zum Beispiel ein Indien, das im Augenblick viel offener ist für Deutschland und das, was wir klassisch die westliche Welt nennen, als das jemals zuvor gewesen ist, weil Indien ja immer darauf vertraut hat. Unser großer Gegner ist China und Russland hilft uns China vom Hals zu halten. Ja? Und jetzt erleben Sie, dass der Putin mit Herr Xi, dem Präsidenten von China, einen großen Deal macht. Das war Mitte, Ende Januar, da anlässlich der Olympischen Winterspiele im Januar 2022. Und plötzlich fällt Ihnen wie Schuppen von den Augen, dass sie sich auf ihren Partner Russland nicht verlassen können. Das Zweite ist, dass der Partner Russland auch nicht mehr in der Lage ist, Indien so zu unterstützen, wie die das erwarten. Die haben zum Beispiel sehr viele Rüstungsgüter, die indischen Streitkräfte aus Russland. Jetzt haben sie Probleme, zum Beispiel Raketen zu bekommen für ihre Fregatten, die in Russland gebaut sind, die auch mit russischen Systemen ausgestattet sind und so fort. Und ich finde, da müssen wir jetzt einfach offensiv auf diese Länder zugehen. Und ich habe den Eindruck, ich habe selbst die Ehre gehabt, mit dem Außenminister da Mitte August zu sprechen, weil das ihm auch ein Anliegen war. Da müssen wir einfach aktiv auf diese Staaten zugehen und auch Russland und auch ein Stück weit China demonstrieren, dass sie auf der falschen Seite stehen und dass sie auf der abschüssigen Bahn sind, was das ihr Ansehen in der Welt angeht. Und ich halte den chinesischen Präsidenten nebenbei gesagt für clever genug, dass er irgendwann merkt, dass dieses Papier der unverbrüchlichen Freundschaft oder wie man es nennen kann, also ein sehr, sehr weitgehender Freundschaftsvertrag, dass dieses Papier aus chinesischer Sicht ein Fehler war.
Aber er hat selbst, wenn man das chinesische Agieren mit Vorsicht betrachten muss, es war ja wenigstens ein Treffen und ein Gespräch möglich, dass Scholz da war, mit dem Staatschef gesprochen hat, dass es diese Erklärung gab zum Thema.
Er hätte den französischen Präsidenten mitnehmen sollen. Das wäre ein schönes Signal.
Sie finden immer wieder einen Punkt, wo man es noch besser machen könnte.
Das ist ja aber unsere Aufgabe.
Aber es ist ja trotzdem gut, dass der chinesische Staatschef sich da eindeutig an dem Punkt Atomkonflikt verhalten hat. Ein kleiner Baustein ändert möglicherweise nicht die Welt, aber ein kleiner, wichtiger Baustein. Und das muss genutzt werden. Das ist die Kunst der Außenpolitik.
Putin. Ich würde gerne zum Schluss der Sendung die Schlussfrage stellen. Aber ja, wenn gerne. Sie noch kurz
ich
was sagen.
Sagen die, wir haben keine Anzeichen dafür, dass China zum Beispiel Russland militärisch unterstützt. Und ich glaube, dass Putin das fest erwartet hat, dass er Mikrochips oder so etwas aus China bekommt, wenn er sie aus dem Westen nicht mehr bekommt. Nach meinem Eindruck machen die Chinesen das nicht.
Fangen wir Ihnen an mit der Schlussfrage, Herr Müller. Die Frage der Panzerlieferungen ist ja durchaus nicht, wenn man Umfragen glauben mag, zu 100% das, was alle wollen. Die Gesellschaft hier in Deutschland ist eher gespalten, wenn es um die Frage geht, Lieferungen von Kriegsmaterial. Wie kann es gelingen, die Gesellschaft an diesem wichtigen Punkt trotzdem zusammenzuhalten?
Noch mehr erklären, noch mehr werben auch für den Kurs, noch mehr außenpolitische Debatten führen. Ich glaube, so eine Entscheidung kann man nicht einfach von oben herab fällen und glauben, dass alle dann in dem Moment davon begeistert sind. Dafür ist zu viel in unserem Land passiert in den letzten Jahrzehnten. Dafür war es wahrscheinlich auch in den letzten 30, 40 Jahren zu friedlich um uns herum, als dass von heute auf morgen alle sagen, man muss diesen Weg gehen. Aber für diese abwägende, besondere Haltung werben und dann damit mehr Akzeptanz gewinnen, die Ukraine einerseits zu unterstützen, aber auch klar eigene deutsche Interessen, möglicherweise auch Punkte definieren, wo man nicht mehr mitgehen würde oder mitgeht. Das finde ich ist geboten. Das ist Aufgabe der Politik.
Sehen Sie da eine Gefahr, eine größere Spaltung innerhalb der Gesellschaft?
Also ich glaube, so wie wir heute diskutiert haben, ist das ein Beitrag dazu, den Menschen ein bisschen mehr Einblick zu geben. Und ich würde mir wünschen, dass der Kanzler vorangeht. Ja, dass der Kanzler selbst seine Politik besser erklärt, klarer, sich bekennt zum Beispiel zu dem Ziel, die Ukraine muss gewinnen. Ja, das würde ich von ihm erwarten. Weil ich glaube, gerade in so einer Frage, wo viele Menschen unsicher sind und vielleicht auch viele Menschen es auch aus ihrem persönlichen Hintergrund vielleicht auch sich gar nicht zutrauen, es selbst zu beurteilen, ist gerade auch Führung eines Bundeskanzlers gefragt. Und das hat leider aus meiner Sicht in den letzten Monaten gefehlt. Und was wir die letzten Tage erlebt haben mit der Panzerentscheidung, sollte mehr als nur ein Aufblühen, sondern das sollte eine Zeitenwende in der Art und Weise, wie der Bundeskanzler mit diesem Thema umgeht.
Aber auch akzeptieren, wie viele Menschen wirklich Sorge und Angst haben. Auch das ist Aufgabe von Politik. Mhm. Auch das aufnehmen sensibel.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.